Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Gott öffnet Türen. Und ich lese Ihnen zunächst noch einmal das Gebet des Nehemias. Er hat gehört von dem traurigen Zustand in Jerusalem ab Nehemia 1, Vers 4. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet eines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israel, deine Knechte, vor dir bete und mit dem ich die Sünden der Söhne Israel bekenne, die wir gegen dich begangen haben. Auch ich und meines Vaters Haus, wir haben gesündigt. Sehr böse haben wir gegen dich gehandelt und haben nicht die Gebote und die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen bewahrt, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote und tut sie. Wenn auch eure Vertriebene am Ende des Himmels sein sollten, selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet eines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk des Königs. Soweit noch einmal dieses Gebet. Wir haben gestern Abend davon gesprochen, wie Nehemia trotz seinem guten Ergehen in der Fremde, seiner hohen Position, die er gehabt hat, die eigentliche Heimat nie vergessen hatte. Jerusalem, die Stadt Gottes. Und wie das für uns ein Vorbild ist in Bezug auf die himmlische Herrlichkeit, die eigentliche Heimat eines Nachfolgers Jesus. Und wir haben von der Gefahr gesprochen in der heutigen Zeit, wo es uns äußerlich so gut geht, wie schnell wir uns in diesem Leben verlieren und nicht mehr das Leben und Glauben, was unsere eigentliche Zugehörigkeit ist, die Heimat im Himmel. Nun zu diesem Gebet von Nehemia. Er wurde ja von seinem Bruder über den erschütternden Zustand Jerusalems informiert. Und die Stadt war zu einer Schmach für die Bewohner geworden, zu einem Spott für die Feinde. Und nun lesen wir, wie Nehemia nach dieser Nachricht tagelang trauerte, weinte und fastete. Wir haben gesehen, was für eine Position er hatte gestern. Nehemia hätte die ganze Geschichte vergessen können, die er gehört hat. Er hätte sich in seiner schönen Umgebung zurücklehnen können und denken, soll mir gleich sein, wie gut geht's mir doch. Oder Nehemia hätte sich über die Rückkehrer erheben können, schimpfen können, die Kerle in Jerusalem, die sind noch zu gar nichts zu gebrauchen, was die dort angerichtet haben, in dieser Stadt. Aber Nehemia tat etwas völlig anderes. Er weinte und trauerte zunächst über den Zustand Jerusalems. Und schließlich gehörte er zum gleichen Volk Gottes wie die Rückkehrer, die in Schmach in Jerusalem lebten. Und so kam es dann zu diesem bewegenden Gebet, das wir gelesen haben. Wenn wir mit notvollen Entwicklungen in der Gemeinde Jesu konfrontiert werden, dann ist immer die Frage, wie wir darauf reagieren, auf diese notvollen Entwicklungen. treiben uns solche Probleme selbst in die Beugung vor den Herrn oder stellen wir uns einfach darüber, vielleicht so, wie wenn es uns nichts anginge oder vielleicht auch so, wie wenn wir selbst oder in uns selbst etwas Besseres wären. Wir müssen miteinander über notvolle Dinge offen sprechen können. Aber ich weiß leider aus meinem eigenen Leben, wie ich mich in falscher Weise viel zu oft über etwas ereifern kann, mich in falscher Weise darüber stelle und dann auch so an dieser Sache versündige. Nehemia fand ganz deutliche Worte in Bezug auf die notvollen Zustände in Jerusalem. Und er hat mit allen Konsequenzen gehandelt. Er hat dann nachher nicht nach der Devise Friede, Freude, Eierkuchen gehandelt. So Hauptsache, es geht uns allen gut. Er hat klare Linien gezogen, aber es kam bei ihm aus reinen Motiven. Und es ist wichtig, dass wir lernen, mit den Unheiligkeiten anderen heilig umzugehen. Wir sind immer in der Gefahr, dass wir mit den Unheiligkeiten anderer dann selbst unheilig umgehen. Wenn wir auch Dinge beim Namen nennen müssen, dann soll es doch aus lauteren Motiven in der persönlichen Beugung vor unserem Herrn geschehen. Wir haben mit Mose ein großes Glaubensvorbild im Alten Testament, gerade in dieser Beziehung. Er hatte ein Volk zu führen, das ungehorsam war, das starrköpfig war, das ihm oft Vorwürfe gemacht hatte, für das er gar nichts konnte. Und wir lesen dann, wie Mose zuerst immer vor seinen Herrn ging und betete und die Sache vor ihm ausbreitete, bevor er dann zum Volk redete. Und ich möchte es nochmal sagen, das konnte er dann auch sehr klar und deutlich tun, Mose. Aber er ging zunächst immer vor seinen Herrn. Und nun haben wir einen dunklen Punkt in seinem Leben diesbezüglich. Ich möchte dazu sagen, wenn ich jetzt vom dunklen Punkt Moses rede, dann ist Mose ein geistlicher Riese, mit dem ich verglichen ein geistlicher Zwerg bin, dass wir das im richtigen Licht sehen. Er ist trotzdem ein einmaliges Vorbild im Glauben und eine Vorschattung auch auf den Herrn Jesus. Es war am Haderwasser. Das Volk hatte wieder kein Wasser. Vom Zorn gepackt, gegen Mose rebelliert, wie so oft. Er ging zum Herrn und der Herr sagte ihm, er soll zum Fels reden. Der Fels war ja ein Bild für Christus. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Christus der geistliche Fels war, aus dem Israel getrunken hat. Das erste Mal sollte Mose den Fels schlagen. Das zweite Mal beim Haderwasser sollte Mose mit dem Fels reden. Er sollte mit Christus reden und nicht mit dem Volk diese Sache vor Christus bringen. Und was macht Mose? Statt mit dem Felsen, statt mit Christus, dreht er sich rum und redet mit dem Volk. Und es sind nicht sehr schöne Worte, die Mose dort geredet hat. Er redet in Zorn zum Volk. Er erhebt sich über das Volk. Ihr Ungehorsamen und Halsstarrigen. Menschlich ist das ja alles gut zu verstehen, dass er so reagiert hat, aber es war nicht richtig gewesen. Und das führte dazu, dass er in seinem Zorn den Felsen schlägt. Er sollte mit Christus reden. Und was macht er durch seinen Zorn? Er schlägt Christus. Das erste Mal sollte er den Fels schlagen. Christus wurde einmal geschlagen um unserer Sünde willen. Das zweite Mal sollte er mit dem Fels reden, der hohe Priester, der uns vertritt. Mose lässt sich von seinem Zorn leiden und er schlägt den Felsen zum zweiten Mal, statt dass er mit ihm redet. Wie oft habe ich schon genauso gehandelt, dass man in falscher Weise reagiert hat auf die Unheiligkeit anderen und dann nicht aus geistlich reinen Motiven heraus gehandelt hat. Nehemia hat sich hier in unserem Text nicht selbstgerecht über die Schmach des Volkes gestellt, sondern es wurde ihm selbst zu einer Not, die ihn ins Gebet getrieben hat, vor seinen Herrn. Und das ist die Frage, ereifern wir uns nur über Missstände, in der Christenheit oder treibt uns dies ins Gebet vor den Herrn? Und Paulus spricht in Bezug auf den Leib Christi davon, dass wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das gilt sicher in erster Linie für die Kämpfe der Gläubigen und für die Nöte der Gläubigen. Aber dass wir das sehen, auch auf die Gemeinde Jesu bezogen, wo die Gemeinde zu Schmach und Spott der Feinde wird, ist das ein Stück weit auch immer meine eigene Schmach. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nennen. Mir ist durch zwei Besuche in Israel deutlich geworden, was Paulus meint, wenn er sagt, denn Juden wie ein Jude und denen ohne Gesetz wie einer ohne Gesetz. Und da wird ja immer dieses Wort heute missbraucht, um allen möglichen Blödsinn zu evangelisieren. Also dem Rocker ein Rocker werden und was weiß ich, ich sag's mal bös, dem Drogendealer ein Drogendealer werden und so weiter. Und da geht's um was völlig anderes. Da geht's um den Unterschied zwischen den Nationen und dem auserwählten Volk Israel. Und wir können unter Israel nicht missionieren, wie unter den Nationen. Und wir können nicht unter den Nationen missionieren wie unter Israel. Sondern wir müssen den Nationen das Evangelium sagen, aber Israel das Evangelium auf seine Weise sagen. Mir ist das zum ersten Mal bewusst geworden, die Geschichte der Christenheit in Bezug auf Israel, und ich spreche jetzt hier von der Namenschristenheit, ist ein einziges Trauerkapitel. Die Christenheit hat seit dem 4. Jahrhundert nach Christus Israel sehr viel Leid und Tränen mehr zugefügt, wie der Islam zum Beispiel, dass wir das deutlich sehen. Die Christen wurden abgeschlachtet, von den Christen. Man hat gesagt, das sind die Christusmörder, hat sie abgeschlachtet schon im 4. Jahrhundert, als das Christentum Staatsreligion wurde in Rom, auch in den Kreuzzügen. Und wenn Sie heute nach Israel kommen und wollen einem Juden das Evangelium sagen, da geht bei ihm von vornherein der Rouladen runter aus diesem Grund. Weil Christenheit hat für sie Blut, Unterdrückung und Tränen bedeutet in der Geschichte. Damit ist jetzt nicht die Blindheit Israels entschuldigt. Aber da wird ganz deutlich, da müssen wir mit Demut kommen und zunächst einmal sehen, was im Namen der Christenheit passiert ist. Und das muss zu meiner Schmach werden, wenn ich auch nicht dafür verantwortlich bin, möchte ich dazu sagen. Und dann kann man nur aus dieser Demut heraus versuchen, in richtiger Weise einem Juden ein Zeugnis von Christus zu geben, in der Hoffnung, dass es der Herr trotzdem gebrauchen kann. Also da sehen wir die Schmach der Christenheit, die ich jetzt nicht immer mit Gemeinde Jesu gleichsetzen möchte, ist aber zum Teil auch unsere Schmach geworden in Bezug auf Israel. Und da braucht es dann sehr viel Beugung und Demut, um in richtiger Weise ein Zeugnis geben zu können. Wenn wir uns von bestimmten Dingen klar distanzieren müssen, dürfen wir nicht die Gesinnung des Nehemias vergessen. Wir lesen dann weiter, wie Nehemia gefastet hat und gebetet hat für seinen Herrn. Für einen Juden war das Fasten nur einmal im Jahr vorgeschrieben, am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Das Fasten ist aber in der Bibel auch ein Ausdruck der eigenen Zerbrochenheit und Ernsthaftigkeit vor dem Herrn. Das Fasten und Beten kennen wir ja heute fast nicht mehr, wie wir auch im Neuen Testament davon lesen. Aber wir müssen an diesem Punkt aufpassen. Das Fasten taucht immer wieder in fragwürdigen Bewegungen auf. Und da heißt es dann, wenn wir nur so und so lang fasten und beten, wird es Erweckung geben. Das war jetzt wieder vor kurzem, wenn genug christliche Leiter in Europa 40 Tage fasten zusammen, dann wird eine Erweckung über Europa kommen. Fasten wird dann als ein Mittel zum Zweck herabgewürdigt, mit dem man Gottes Handeln in den Griff bekommen möchte. Und das geht nicht. Mit biblischem Fasten hat das nichts mehr zu tun. Wenn ich faste, darf ich niemals zu einem Mittel das Fasten zu einem Mittel machen oder es als einen Selbstbeweis meiner Frömmigkeit nehmen. Also ich bin so fromm, dass ich sogar so und so lange faste, sondern Wenn ich faste aus Ernsthaftigkeit vor meinem Herrn, bin ich deshalb trotzdem nicht geistlicher wie andere Nachfolger, die ihn in Treue und großer Hingabe nachfolgen. Bei Nehemia war das Fasten ein echtes Zeichen seiner Zerbrochenheit, nicht ein Mittel zum Zweck, dass er meinte, er könnte Gott damit zwingen, sondern ein echtes Zeichen seiner Zerbrochenheit gewesen. Es ging ihm allein um die Ehre Gottes. Und das war das Motiv seines Handels dann. Nicht er wollte sich mit den Mauern Jerusalems ein Denkmal setzen oder seinen Namen festhalten, sondern dass die Ehre Gottes wiederhergestellt wurde. Und so hat er dann sein Gebet gesprochen. Und ich möchte aus diesem Gebet der Zeit wegen nur einen Vers herausgreifen, bevor wir dann ein Liedvers singen, den Vers 11, wo er betet: Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet eines Knechtes und auf das Gebet einer Knechte, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähren, ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Es wird deutlich, dass es auch noch andere Israeliten gaben, die genau das gleiche Anliegen bewegte. Er betete hier nicht nur von sich, Nehemia, sondern auch von den anderen. Und jetzt ist das Interessante, wie Nehemia sich und die mit ihm innerlich verbunden war, bezeichnete. Er hat gebetet, die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Und bei dieser Furcht geht es nicht um die knechtische Furcht, von der die Bibel spricht, um die Angst, also dass ich verloren gehe, dass ich vor dem lebendigen Gott nicht bestehen kann, sondern wenn ich durch den Herrn Jesus die Gewissheit der Sündenvergebung habe, dann geht es hier um die Ehrfurcht, die um die Größe und Heiligkeit Gottes weiß. Die weiß, dass er mein liebender Vater ist, dass er barmherzig ist, aber trotzdem auch seine Größe und Heiligkeit sieht und ernst nimmt. Am Anfang des Buchs Nehemia sehen wir einen Mann, der den Herrn fürchtete. Und in Sprüche 1, Vers 7 lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wir hören heute viel über die erste Gemeinde, aber eins hört man selten, dass sie in der Furcht des Herrn gewandelt sind und dass die Furcht ein Kennzeichen war der ersten Christen, der echte Nachfolger. Im Heidelberger Katechismus ist diese biblische Wahrheit in wunderbarer Weise zu einer Erklärung des ersten Gebotes zusammengefügt. Vielleicht haben es manche von Ihnen noch gelernt im Religionsunterricht, im Konfirmationsunterricht. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und ihm vertrauen. Und es ist eine der größten Nöte unserer Zeit, dass wir die Furcht des Herrn immer mehr verlieren. Gottes Furcht und Gottes Erkenntnis gehören unmittelbar zusammen. Wer erkennt, wer der lebendige Gott ist, in Liebe und Barmherzigkeit, wird aber zugleich auch in die Gottesfurcht geführt. Und wer das nicht erkennt, mit wem es zu tun hat, der wird auch keine Gottesfurcht mehr haben. Und dass es uns doch wieder neu ein Anliegen wird, den Herrn zu ehren, indem wir ihn fürchten und lieben und ihm vertrauen. Wir sehen es am Beispiel Nehemias, dass der Herr sich dazu bekennt, wo er geehrt wird, indem man ihm in der Gottesfurcht begegnet. Ich habe Ihnen gestern gesagt, wir haben ein Prophetenbuch, das in derselben Zeit wie Nehemia geschrieben wurde, das sich hier überschnitten hat, vor dem 400-jährigen Schweigen Gottes am Ende des Alten Bundes, das Buch Maleachi, wo alles in der Auflösung und im Niedergang war in Israel. Und dort lesen wir in Kapitel 3, Vers 16, da redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchteten und seinen Namen achteten. Und lasst uns diese Verheißung für die Zeit der Verflachung, in der wir leben, in Anspruch nehmen und auch für den ganzen Abfall, der leider damit verbunden ist. Die Missstände und die Verflachung der Christenheit soll uns dazu führen, selbst den Herrn aus reinem Herzen zu fürchten. Und dieses Anliegen wollen wir ganz neu mit gleichgesinnten Geschwistern teilen lernen. Damit haben wir kein frommes Erfolgsrezept und keine fromme Methode, möchte ich dazu sagen. Aber der Herr wird darauf achten, wo sein Name gefürchtet und geehrt wird. Und das soll uns Hoffnung geben, dass er in unserer Zeit noch einmal seinen Arm zu seiner Ehre bewegt. Ich lese Ihnen jetzt Kapitel 2 von Vers 1 bis 8. Und jetzt geht es um das Thema von heute Abend, Nehemia, Gott öffne die Tür. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des König Artasasta, als Wein vor ihm stand. Da nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen. Und der König sagte zu mir, warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen, wodurch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Und der König sagte zu mir, um was also bittest du? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte dann zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaph, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehören, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus und dass ich einziehen will, in das ich einziehen will. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Das wäre jetzt interessant, wenn wir einmal Kennzeichen von unserer heutigen Zeit auflisten würde. Und wir kommen in den nächsten Tagen noch auf mehr solche Kennzeichen zu sprechen. Ein Kennzeichen ist zweifelsohne die Schnelllebigkeit und die damit verbundene Ungeduld. Und das können Sie in allen Bereichen heute sehen. Es gibt immer mehr Fast-Foods-Restaurants. Also wo man schnell sich was zum Essen holen kann, ein Hamburger und Pommes frites und so weiter. Es muss alles möglichst rasch und schnell gehen. Wenn Sie an die Versandhäuser denken, die haben inzwischen ein 48-Stunden-Lieferservice. Es muss schnell gehen, es hat niemand mehr Geduld. Denken Sie an die Wirtschaft, an die Aktiengeschäfte. Schnelle Kapitalgewinne sind angesagt. Möglichst schnell muss ein Gewinn kommen. Die Politik braucht heute schnelle Erfolge. Und deshalb gibt es heute die viele Wechselwähler. Man wählt eine Partei und nach einem halben Jahr hat sie noch nicht das gebracht, was man gedacht hat, dann wählt man die nächste Partei. Konrad Adenauer hat einmal gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? In der Schnelllebigkeit heute müssen die Politiker schon sagen, was kümmert mich mein Geschwätz von morgen? Weil so schnell das Ganze sich immer wieder verschiebt. Sie haben das im Sport, im Fußball, schnelle Erfolge, sonst wird ein Trainer umgehend entlassen. In der Gesundheit, da muss es uns schnell besser gehen. Man kann das fast nicht mehr ertragen, wenn man eine Woche erkältet ist oder zwei Wochen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Man möchte möglichst schnell ein Medikament, dass es so schnell wieder so gut wie möglich wird. Das ganze Computerzeitalter und die elektrische Kommunikation tun diese Schnelllebigkeit vorantreiben. Und ob wir das wollen oder nicht, das färbt auf unser geistliches Leben ab. Schnelle Erfolge. Die Gemeinden suchen immer mehr nach schnellen Erfolgen. Was können wir machen, dass möglichst schnell die Zahl der Mitglieder wachsen? Dass wir eine große Gemeinde werden. Das geht in der persönlichen Nachfolge so. Wir wollen heute schnelle Gebetserhörung. Wenn man für was ein, zwei Wochen gebetet hat, vielleicht einen Monat, dann möchte man, dass es erhört ist. Sonst wird man schon unruhig innerlich. Wir wollen für die Lösung von Problemen schnelle Lösungen und schnelle Schwierigkeiten. Man kann gar nicht mehr lang in Problemen aushalten, sondern es muss alles schnell gehen, damit die Sache weg ist. Und da müssen wir jetzt eins feststellen. Die Bibel steht hier im völligen Gegensatz zum Zeitgeist, der auch auf unser Glaubensleben abfährt. Die Bibel redet von Geduld, von Ausharren, das eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Und diese geistliche Charaktereigenschaft ist grundlegend für das Leben in der Nachfolge und das geistliche Wachstum. Und dazu kommt der Glaube, der seinem Herrn gerade da vertraut, wo schnelle Erfolge ausbleiben und wo sich nichts verändert. Denken Sie an Abraham, er glaubte Gott. Und wie viel hat er vom verheißenen Land bekommen zu seiner Lebzeit? Nichts. Nur das Grab, das er gekauft hat, um Sarah zu begraben. Und trotzdem glaubte er Gott, obwohl kein schneller Erfolg da war, keine schnelle Erfüllung seiner Verheißung. Es gibt ein göttliches Heute und eine heilige Eile. Wir lesen im Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Wenn es um Bekehrung geht, wenn es darum geht, dass der Heilige Geist uns von Sünden in unserem Leben überführt, da gibt es kein Zögern. Da gibt es eine heilige Eile oder auch die Entrückung der Gemeinde Jesu, die in einem unteilbaren Augenblick steht im Grundtext, in Bruchteilen von Sekunden vor sich gehen wird. Da bin ich dabei oder da bin ich nicht dabei. Eine heilige Eile. Aber die göttliche Eile dürfen wir nicht mit menschlicher Hektik und Ungeduld verwechseln. Menschliche Ungeduld geht immer mit Unglauben Hand in Hand. Das können Sie in der Bibel sehen. Wo Menschen nicht warten konnten, war es ungehorsam gewesen. Abraham, die Verheißung mit Isaak und Sarah dachte, sie müsste der Verheißung selber etwas nachhelfen. Ungeduld menschlich. Und was war das Ergebnis davon? Ismael und der Konflikt, den wir bis heute haben zwischen Israel und den Arabern. In Jesaja 28, Vers 16 steht der bekannte Vers, wer glaubt, der flieht nicht. In der revidierten Elberfelder Übersetzung steht, wer glaubt, der wird nicht ängstlich eilen. Ich kann selbst nicht Hebräisch, aber ich habe mir sagen lassen, dass man hier aus dem Grundtext auch übersetzen kann, wer glaubt, beschleunigt nicht. Wer glaubt, muss nicht beschleunigen. Und damit wird deutlich, wie Glaube und Geduld im völligen Gegensatz zu unserer Zeit mit ihrer Schnelllebigkeit und dem Haschen nach schnellen Erfolgen und Ergebnissen steht. Und es ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir nicht unser geistliches Leben von der Schnelllebigkeit und Ungeduld infizieren lassen, sondern bewusst darauf achten, in der Geduld und im anhaltenden Glauben zu wachsen. Wir haben gehört von Nehemias Gebet. Und jetzt liest man weiter in Kapitel 2, da wurde dieses Gebet von Nehemia erhört. Aber ich möchte dazu sagen, es war kein schneller Erfolg. Das könnte man meinen beim oberflächlichen Lesen. Er hat gebetet und dann das nächste Mal hat ihn der König angesprochen. Und die Sache war dann klar gewesen. Zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 seinem Gebet, da lagen 4 lange Monate für Nehemia. Eine Zeit, in der sich nichts getan hat, äußerlich gesehen, in der die Schmach Jerusalems weitergegangen ist. Und Nehemia widerstand der Versuchung, jetzt selbst etwas zu unternehmen, selbst etwas nachhelfen zu wollen, selbst etwas beim König durchsetzen zu wollen. Angesichts dieser unbeschreibbaren Not in Jerusalem war das für ihn keine kurze Zeit und war das nicht einfach gewesen. Er hielt durch diese Spannungen, die innere Kämpfe, seine Traurigkeit, die damit verbunden war, und er griff dem Handeln seines Herrn nicht in falscher Weise vor. Und da jetzt zunächst das erste, Nehemias Abhängigkeit von seinem Herrn. Wenn wir das Buch Nehemia lesen und einmal seinen Charakter betrachten, da würde man Nehemia heute sicher als eine mutige Führungsperson bezeichnen, die diese Charaktereigenschaften hatte. Wie er die Dinge anpackte, das lässt schon sehen, dass er ein charakterstarker Mann war. Wenn wir aber jetzt den Mauerbau darin begründen wollen, das war halt ein charakterstarker Mann gewesen, dann liegen wir falsch. Eines seiner geistlichen Geheimnisse war die völlige Abhängigkeit von seinem Herrn. Ich habe es Ihnen gestern gesagt, sein Gebetsleben, wir lesen laufend, dass er gebetet hat, 12-mal taucht es auf im Buch Nehemia. Und lassen Sie mich das noch einmal sagen, es ist die Frage, ob intensives und anhaltendes Gebet für uns ein Mittel zum Zweck ist oder ein Zeichen der völligen Abhängigkeit vom Herrn. Äußerlich sieht es gleich aus, der eine betet viel, aber für ihn ist Mittel zum Zweck. Er möchte dadurch was erreichen und durchsetzen. Der andere betet auch viel, aber aus einem ganz anderen Grund, weil er sich der völligen Abhängigkeit von seinem Herrn bewusst ist. In Johannes 15, Vers 5 hat unser Herr Jesus seinen Jüngern in Bezug auf ein fruchtbares Leben gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich möchte es wieder anfügen, wenn wir Frucht hören, dann denken wir oft gleich an Bekehrungszahlen. Also fruchtbar ist, wenn einer 10 Menschen zu Jesus geführt hat, 20 Menschen. Aber darum geht es zunächst gar nicht bei Frucht. Sondern es geht um ein Leben, durch das Christus verherrlicht wird. Und was er dann daraus macht, das ist seine Sache. Er kann Menschen am besten gebrauchen, die völlig von ihm abhängig sind, weil er dann umso mehr durch sie wirken kann. Wir finden das auch in Bezug auf das Leben der Gemeinde Jesu. Wir haben es gehört in der Schriftlesung, das geistliche Kennzeichen oder ein geistliches Kennzeichen der Gemeinde in Philadelphia. Du hast eine kleine Kraft, wird ihr gesagt. Das kann so ausgelegt werden. Sie waren deshalb so abhängig von ihrem Herrn, weil sie selbst keine Kraft hatten oder nur eine kleine Kraft. Und aus diesem Grund hat ihr Herr dann sich ganz klar zu ihnen bekannt. Aus diesem Grund konnte er besonders durch diese Gemeinde wirken, weil sie alles wirklich nur noch von ihm erwartete. Und sowohl in unserem persönlichen Leben wie auch in der Gemeinde Jesu stehen wir durch unsere menschlichen Strukturen in der Gefahr, anders zu handeln. Wir planen und machen etwas und der Glaube und das Gebet wird nur noch zu einem Schmieröl. Ein Motor braucht ja Schmieröl, damit er gut läuft. Der wird dann zu einem Schmieröl, damit unsere eigenen Pläne besser funktionieren sollen. Nehemia ist ein Glaubensvorbild, wie sein ganzes Handeln von Anfang an in der völligen Abhängigkeit von seinem Herr geschah. Und nicht er hat gemacht und dann gebetet und der Herr hat tun sollen, sondern er war völlig abhängig von ihm. Ich habe Ihnen vorhin gesagt, dass Nehemia ein charakterstarker Mann war. Oft meinen dann Nachfolger, die jetzt mehr zurückhaltend sind charakterlich oder zaghaft. Ja, wir können nicht so gut vom Herrn gebraucht werden. Charakterstarke Leute, die kann der Herr gebrauchen. Aber ich bin jetzt vielleicht mehr ein Zurückhaltender. Mich kann er doch nicht so gut gebrauchen. Ich möchte Ihnen dazu sagen, wir sollen uns nie mit anderen vergleichen, sondern treu sein in dem, was uns der Herr anvertraut hat. Ob ich jetzt menschlich einen stärkeren oder schwächeren Charakter habe, das ist gar nicht so wichtig. Wenn ein Nachfolger in der Abhängigkeit vom Christus lebt und im Gehorsam und Glauben gegenüber dem Herrn Jesus handelt, dann wird er einen ausgeprägten geistlichen Charakter bekommen. Das ist das Wesentliche. Ganz gleich, ob er menschlich jetzt mehr charakterstark ist oder mehr eine zurückhaltende Person ist. Also das ist das Erste heute Abend, Nehemias Abhängigkeit von seinem Herrn.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.